ARD. Immer mehr Menschen leiden unter Schlafstörungen, warum die Zahlen steigen und wie man besser schläft.
Neue Beweise bei Kriminalfällen wie Podcasts und Dokus helfen, Verbrechen aufzuklären.
Spekulationen um Einsatz im Krieg. Sind nordkoreanische Soldaten in der Ukraine?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen, wir sind Uli Spinrad und Nina Häuser. Heute ist Montag, der 28. Oktober.
Na Uli, gut geschlafen?
Ja, ich kann eigentlich nicht klagen. War ganz okay.
Okay, dann hast du mehr Glück gehabt als ich. Meine Nacht letzte war Grütze. Macht das was mit dir, wenn die Uhren umgestellt werden?
Nee, also ich bin da tatsächlich relativ unempfindlich. Ich komme da immer ganz gut mit klar, sowohl im Sommer als auch im Winter. Macht mir nichts.
Keine Sorge, das wird jetzt kein Smalltalk über unsere letzte Nacht, aber viele Menschen schlafen tatsächlich häufig nicht gut. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Krankenkasse Barmer und anscheinend ist das in den letzten 10 Jahren auch mehr geworden mit Schlafstörungen und das kann wirklich quälend sein.
Ich habe halt viel Kopfschmerzen gehabt und halt immer ausgelaucht, müde.
Alle 2 Stunden aufstehen, so entweder auf Klo gehen, wach geworden, durch die Gegend rennen und ich schlafe niemals durch, nie länger als 4 Stunden.
Grundsätzlich wird unterschieden zwischen körperlich und psychisch bedingten Schlafstörungen. Und vor allem bei den psychisch bedingten Schlafstörungen sind die Zahlen echt richtig deutlich angestiegen.
Körperliche Gründe für Schlafstörungen können zum Beispiel Diabetes sein oder Asthma oder bei Frauen auch die Wechseljahre. Und zu den psychischen Ursachen zählen Depressionen, Stress oder auch Schichtarbeit. Aber auch unsere guten Mediengerätefreunde kurz vorm Schlafengehen oder im Bett können uns für die Nacht in Unruhe bringen. Also Handy und oder Fernseher.
Die Barmer hat jetzt auch zusätzlich nochmal geguckt, wie das eigentlich so mit den verschiedenen Altersgruppen aussieht. Und das verteilt sich tatsächlich auf alle ab 20 Jahren. Wobei die Diagnose Schlafstörung, also die richtige medizinische Diagnose, die tritt schon am allerhäufigsten bei Menschen zwischen 60 und 69 Jahren auf. Da wird sie am häufigsten gestellt. Also eher bei älteren Menschen.
Wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, dass es nicht die eine Definition von Schlafstörungen gibt. Die Barmer definiert es so, von Schlafstörungen wird gesprochen, wenn Menschen über einen Zeitraum von mehr als 3 Monaten mindestens 3-mal pro Woche so schlecht schlafen, dass die Lebensqualität, die Leistungsfähigkeit und das psychische Wohlbefinden spürbar beeinträchtigt sind. Mediziner unterscheiden da übrigens auch noch zwischen Einschlaf- und Durchschlafstörungen. Was ich auch gar nicht wusste, jeder von uns wacht tatsächlich ungefähr 20 Mal pro Nacht auf, ohne das zu merken, weil wir sofort wieder einschlafen. Das ist aber normal und auch noch keine Durchschlafstörung.
Ja, das ist, glaube ich, der Unterschied zu Babys und zu Kindern. Die schaffen das nicht, in diese Schlafphasen zu kommen und deshalb wachen die dann eben tatsächlich auf und das merken wir Eltern dann auch. Die Folgen von Schlafstörungen, die können, das wissen wir alle, für die Betroffenen echt enorm sein.
Das Gefühl, ich liege hier, ich brauche meinen Schlaf, ich gehe morgen früh arbeiten und wenn es mehrere Nächte so geht, spürt man das halt auch wirklich körperlich, dass man sich zunehmend kaputt und ausgelaugt fühlt.
Das war Jochen Viertaler. Er hat selber jahrelang unter Schlafstörungen gelitten. Mediziner sprechen tatsächlich auch von einem höheren Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also wie zum Beispiel den Herzinfarkt oder auch Schlaganfälle. Und wer im mittleren und höheren Alter weniger als 5 Stunden pro Nacht schläft, der könnte auch ein erhöhtes Risiko für chronische Erkrankungen haben oder auch für eine Demenz.
Und außerdem können Schlafstörungen auch zu Übergewicht führen. Viele Menschen mit Schlafstörungen haben nämlich nach durchwachten Nächten Heißhungerattacken, vor allem auf Süßes und Deftiges. Der Grund dafür, der liegt im Gehirn. Je müder wir sind, desto mehr Belohnungen will das Gehirn haben. Snacks wirken dann eben wie Belohnungen. Und schon eine Nacht mit zu wenig Schlaf reicht, um das Hungergefühl durcheinander zu bringen. Das geht auf die Figur und auf das Körpergewicht. Kennst du das hier nach unseren 15 Minuten Nachtschichten auch, Uli?
Nee, also ich habe wirklich das Gefühl eigentlich, dass ich gesünder esse, weil ich danach immer mittags koche. Und das bekommt mir besser, als wenn ich irgendwie erst um 17 Uhr zu Hause bin und dann anfange zu kochen und dann danach zeitnah schlafen gehe. Also ich habe das Gefühl, eigentlich klappt das so ganz gut für mich.
Nicht mal der schnelle Snickersnack noch dazwischen.
Ja, der vielleicht schon, aber das große, schwere Essen, das kommt dann eher mittags und das ist gesünder für mich. Wir haben auch mal ein paar Tipps von Ärzten, Wissenschaftlern und Krankenkassen gesammelt, wie ihr euch da selber so ein bisschen unterstützen könnt, also besser ein- oder auch durchzuschlafen. Der erste Tipp ist, na klar, nicht überraschend, Handy raus aus dem Schlafzimmer, stattdessen lieber vielleicht ein Buch lesen oder irgendwas hören.
Oh ja, da persönlich meine Empfehlung, Laber-Podcasts, herrlich zum Einschlafen.
Ja, das stimmt. Hilfreich ist übrigens auch, wenn es in eurem Schlafzimmer eher kühl ist, man sagt so zwischen 15 und 18 Grad, das ist eine gute Schlafzimmertemperatur, dunkel sollte es auch sein. Und auch wenn man nachts wach wird, sollte man eigentlich nicht auf die Uhr gucken, weil das eben diesen furchtbaren Effekt hat, ach du lieber Himmel, ich muss jetzt bald aufstehen, nur noch anderthalb Stunden oder so. Bei mir ist es tatsächlich genau anders. Ich habe so einen Wecker, der die Uhrzeit an die Decke projiziert. Also ich sehe ständig die Uhrzeit, wenn ich aufwache. Aber ehrlich gesagt, ich brauche das auch als Orientierung.
Ich brauche das eigentlich auch als Orientierung. Und trotzdem macht es bei mir tatsächlich auch genau dieses Gefühl von, oh nein, jetzt aber schnell. Oh. Eine warme Dusche ist auch ganz gut vorm Schlafengehen, so ungefähr eine Stunde vorher. Und manchen Menschen helfen auch Melatoninpräparate. In den Tees und Kapseln, die es in der Drogerie gibt, ist das körpereigene Schlafhormon im enthalten. Mediziner raten davon ab, Kindern sowas zu geben, aber bei Erwachsenen kann das durchaus helfen. Da haben wir auch schon mal länger und ausführlicher drüber geredet in einer Folge im Juni. Den Link dahin, den packen wir euch mit in die Folgenbeschreibung.
Ja, und wenn das alles nichts hilft, dann sollte man sich natürlich schon professionelle Hilfe suchen beim Arzt. Der kann einen zum Beispiel auch in ein Schlaflabor schicken und da wird dann auch gecheckt, woran es liegen kann, dass man eben nicht schläft oder immer wieder zwischendurch aufwacht. Vielleicht habt ihr die Serie bei Netflix auch schon gesehen, Monster, die Geschichte von Lyle und Eric Menendez. Die ist nämlich gerade ziemlich beliebt und hat auch viel Aufmerksamkeit bekommen. In dem True Crime Drama wird in mehreren Folgen das Leben der Brüder Lyle und Eric erzählt. Die haben nämlich Ende der 90er Jahre in den USA ihre eigenen Eltern erschossen und sitzen dafür lebenslang im Knast. Der Prozess ist damals live im Fernsehen übertragen worden. Die beiden haben als Motiv damals angegeben, dass sie dachten, die Eltern wollen sie töten, weil der Vater sie wohl jahrelang missbraucht hat und sie dachten, sie wollen das so vertuschen.
Ja, soweit die Story hinter der Serie. Jetzt kommt aber neue Bewegung in den Fall. Es gab nämlich viel öffentlichen Druck und auch Promis wie Kim Kardashian haben sich für die Brüder eingesetzt. Deshalb befasst sich jetzt der Bezirksstaatsanwalt neu mit dem Fall und er hat angekündigt, dass er beantragen wird, das Strafmaß zu ändern. Und das hätte möglicherweise zur Folge, dass die Menendez-Brüder sofort auf Bewährung entlassen werden könnten. Eine Anhörung vor einem Richter könnte schon im November stattfinden.
Also ein True-Crime-Format mit großen Folgen, sowas gab es bei uns in Deutschland auch schon. Also, dass Journalisten Kriminalfälle neu aufgerollt haben und damit auch neue Details ans Licht gebracht haben. Ein Beispiel dafür ist der NDR-Podcast Der talentierte Mr. Vossen. Darin beschäftigt sich der Journalist Christoph Heinzle mit der Geschichte des deutschen Millionenbetrügers Felix Vossen. Ihm wird nämlich vorgeworfen, Investoren um etwa 60 Millionen Euro betrogen zu haben.
Ja, und der Journalist und eine Kollegin aus der Schweiz, die lassen die Geschichte des Betrugs in dem Podcast nochmal Revue passieren. Und die Recherchen bringen dann plötzlich eine weitere Betrugsstory ans Licht, denn eines der Opfer von Felix Vossen entpuppt sich selbst als Betrügerin.
Ja, ein anderes bekanntes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist die Geschichte um die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette. Sie hat ja über 30 Jahre lang im Untergrund gelebt und war quasi verschollen. Und dann haben Journalisten sie aufgespürt und das dann auch in einem Podcast erzählt. Und kurz danach hat dann die Polizei sie auch gefunden und festgenommen. Ob jetzt der Podcast dabei geholfen hat, das ist ehrlich gesagt unklar. Es gab wohl einen Hinweis, sagt die Staatsanwaltschaft, aber von wem, das soll unbedingt geheim bleiben.
Ja, die Journalisten haben damals ein Foto von Daniela Klette in eine Software geladen, die das gesamte Internet nach ähnlichen Bildern absucht und zack, gab es einen Treffer auf der Facebook-Seite eines Sportvereins in Berlin, angeblich nach nur einer halben Stunde.
Ja, und jetzt wird sogar in der Politik darüber diskutiert, ob und inwieweit man KI zur Überführung von Straftätern nutzen kann und darf, so wie das die Journalisten gemacht haben. Der Unterschied ist nämlich, was die Journalisten da gemacht haben, das dürfen Ermittlungsbehörden in Deutschland nicht, noch nicht. Dieser Podcast hat also vermutlich nicht nur geholfen, Klette aufzuspüren, sondern auch politisch etwas bewirkt. Vielleicht wird da was geändert. Und wenn ihr jetzt auch Lust auf True Crime habt, dann schaut doch gerne mal bei unseren Kollegen von Bayern 3 vorbei. True Crime unter Verdacht, so heißt das Format und wir verlinken euch den Podcast in unserer Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
In Brandenburg stehen die SPD und das Bündnis Sarah Wagenknecht offenbar vor Koalitionsverhandlungen. Beide Seiten haben schon miteinander gesprochen und wollen jetzt offenbar konkret über eine gemeinsame Regierung verhandeln. Auch in Sachsen und in Thüringen geht es um eine Regierungsbeteiligung vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Da stocken die Gespräche aber im Moment.
Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband hat die Krankschreibung am Telefon verteidigt. Der Verband hat der Rheinischen Post gesagt, sie dürfe nicht abgeschafft werden, weil es in den nächsten Monaten wahrscheinlich viele Krankheitsfälle gäbe und die Praxen dann sehr viel zu tun hätten. Aus Sicht der Bundesvereinigung der Arbeitgeber ist die telefonische Krankschreibung zu leicht zu bekommen und ein Grund für viele Ausfälle in den Betrieben.
In Georgien wird über das Ergebnis der Parlamentswahl gestritten. Die proeuropäischen Oppositionsparteien erkennen den Sieg der pro-russischen Regierungspartei nicht an. Es wurde auch schon zu Demos für heute Abend aufgerufen. Die offizielle Wahlkommission hatte die Partei Georgischer Traum zum Sieger erklärt. Internationale Wahlbeobachter dagegen haben Zweifel am Ergebnis.
So, und nach längerer Zeit sprechen wir ja heute nochmal über den Krieg in der Ukraine, weil seit Tagen ja darüber spekuliert wird, dass Soldaten aus Nordkorea nach Russland verlegt werden, um dem Land im Krieg zu helfen. Und gleich ein Hinweis von uns vorweg, nicht alle Infos können wir unabhängig prüfen, weil sie von den jeweiligen Kriegsparteien kommen.
Ja, zuerst hatten ja die Geheimdienste aus den USA und aus Südkorea gemeldet, dass offenbar mindestens 3000 nordkoreanische Soldaten in Russland trainieren sollen. Das hätten sie auf Satellitenbildern gesehen. Und jetzt meldet auch der ukrainische Geheimdienst, die haben nicht nur trainiert, die sind sogar schon im Kriegsgebiet angekommen. Und Präsident Zelensky geht davon aus, dass sie jetzt auch eingesetzt werden.
Ja, das hat er auf Telegram geschrieben und gleichzeitig auch seine westlichen Verbündeten aufgerufen, darauf zu reagieren und zwar mit spürbarem Druck. Sowohl sein Geheimdienst als auch der südkoreanische Geheimdienst gehen aber da auch davon aus, dass es nicht bei 3000 nordkoreanischen Soldaten bleibt, die Russland helfen, sondern dass bis zu 12.000 geschickt werden könnten. Die sollen auch schon jede Menge Sachen für den Krieg bekommen haben, zum Beispiel Munition, Bettwäsche, Winterkleidung oder auch Seife. Auch das will der Geheimdienst herausgefunden haben.
Die nordkoreanische Armee ist übrigens eine der größten der Welt mit 1,2 Millionen Soldaten. Und die sind zwar super in Form, heißt es, sowohl körperlich als auch moralisch, aber sie haben wohl keine Ahnung von moderner Kriegsführung, wie etwa Drohnenangriffen. Und Russisch können sie wahrscheinlich auch nicht, also die Sprache, was die Verständigung schwierig machen könnte. Deshalb ist auch die Frage, wofür die Soldaten von Kim Jong-un im ukrainischen Kriegsgebiet denn eigentlich eingesetzt werden können.
Ja, vermutlich eher für die Bewachung und die Verstärkung der russisch-ukrainischen Grenze, aus den gerade genannten Gründen. Das macht ja Sinn, weil mit Grenzsicherung kennen die sich ja auch aus ihrer Heimat sehr gut aus. Da sichern sie jeden Tag die Grenze zum Erzfeind Südkorea ab. Im Gegenzug hofft Nordkorea übrigens auf Geld von Russland, aber zum Beispiel auch auf Technologie und Tipps dazu, zum Beispiel für die eigenen Atomwaffen, aber eben auch Wissen über neue Kriegsgeräte, die sie ja, haben wir gerade gehört, noch nicht haben, zum Beispiel Drohnen.
Dass Nordkorea Russland im Krieg unterstützt, ist übrigens nicht neu. In der Ukraine sind schon Trümmer von nordkoreanischen Raketen gefunden worden. Aber dass jetzt auch noch Manpower dazukommen soll, ist eben eine neue Dimension.
Der russische Präsident Putin hat sich noch nicht so richtig klar geäußert, ob er nordkoreanische Soldaten einsetzt. Also er hat es weder bestätigt noch dementiert. Er hat sich eher so ein bisschen darüber lustig gemacht, was die Geheimdienste alles auf ihren Satellitenbildern gesehen haben wollen.
Das deutsche Auswärtige Amt dagegen spricht von einer eindeutigen Eskalation und auch Experten sagen, wenn das wirklich so stimmt und nordkoreanische Soldaten offiziell in Russland gegen die Ukraine kämpfen sollten, dann käme die NATO kaum drum herum, auch Soldaten einzusetzen, die Ukraine unterstützen.
Ja, deshalb ist es auch eher wahrscheinlich, dass nordkoreanische Soldaten nicht in ihren eigenen Uniformen kämpfen, sondern quasi ja so ein bisschen getarnt als russische Soldaten.
Ja, wir haben es eben schon gesagt, der ukrainische Präsident geht davon aus, dass die Nordkoreaner jetzt in den Krieg eingreifen. Das ist zumindest der Stand an diesem frühen Montagmorgen. Ob das wirklich so ist oder wie sich das weiterentwickelt, findet ihr immer auf tagesschau.de. Die Kollegen halten euch da auf dem Laufenden.
Nina, was ich nicht über dich weiß, bist du eine Konzertgängerin?
Oh, ab und zu. Also mein letztes Konzert war in Bochum, Grönemeyer, in diesem Juni. Also ich gehe schon mal ganz gerne hin, ja. Und du?
Nee, selten, ehrlich gesagt. Ich war auch mal bei Grönemeyer, ist aber glaube ich schon 15 Jahre her. Aber trotzdem fand ich diese Meldung hier super interessant. Bob Dylan hat nämlich gestern Abend ein Konzert in Düsseldorf gegeben auf seiner Europa-Tournee. Und er hat Handys verboten, also damit nicht ständig gefilmt und fotografiert wird, sondern die Leute eben einfach nur gucken und vor allem zuhören seiner Musik.
Ja, und er meint das verdammt ernst. Schon beim Ticketkauf im Internet gab es einen Hinweis, dass Dylan eine No-Cell-Phone-Allowed-Show macht. Und wer mit Handy erwischt wird, der fliegt sofort aus der Halle.
Ja, wer es doch dabei hat, wie ja wahrscheinlich alle, kriegt eine extra Tasche mit einem Magnetschloss, wo das Smartphone dann reingesteckt werden muss. Und dieses Schloss lässt sich dann nur in bestimmten Bereichen öffnen, aber außerhalb des Konzertsaals. Stimmt aber natürlich schon, diese ganzen Videos guckst du dir wahrscheinlich auch sowieso nie da an. Die Tonqualität ist ja wirklich bescheiden. Ja, und das Bild wackelt dann in der Regel auch. Also
absolut.
Keine guten Videos.
Also, wenn ihr demnächst auf ein Konzert geht, informiert euch mal lieber, wie das mit den Handys da ist. Es werden nämlich immer mehr Künstlerinnen und Künstler, die keinen Bock auf die leuchtenden Displays haben.
Ja, und nicht nur vor Konzerten informieren, sondern auch vorm Schlafen Handy weg.
Oh ja.
Das ist auch eine Memo an mich selbst.
Sehr gut.
Habe ich mir notiert im Kopf. Ich übe das jetzt mal. Macht's gut. Bis morgen.
Tschüss, bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.